Inforadio Podcast. Und ich begrüße Sie zu einer Ausgabe, die sich um weihnachtliche Menüs kümmert und um ein neues Restaurant, das mutige junge Köche in der Berliner Johannisthaler Chaussee aufgemacht haben. Das Kochen hat Marcin Gietka im Berliner Hotel Hyatt gelernt. Nach der Lehre blieb er auch noch ein Jahr dort und wechselte dann ins Restaurant Reinhards am Kurfürstendamm. Mit nicht einmal 24 Jahren bekam Gietka dann Anfang des Jahres das Angebot, ein Restaurant im Süden Berlins aufzumachen. 5 Jahre stand das Objekt schon leer, vorher war ein Italiener drin, der ging pleite. Jetzt stehen auf der Wochenkarte des Cherville Gerichte wie Senfeier Hackbraten oder Dorade, Ochsenbäckchen, Spanferkelkotelett und vegetarische Maultaschen. Die Essen kosten ab 6-7 Euro und über 20 Euro kostet kein Gericht auf der Karte. Die Preise sind also mehr als zurückhaltend kalkuliert. Und es war trotzdem eine Herausforderung, im Einzugsgebiet von Britz Bucorudo, nicht weit weg von der A100, nicht gerade einer reichen Gegend und mitten in der kulinarischen Ödnis ein Restaurant zu eröffnen, das zu fairen Preisen kochen will. Ich fragte den Inhaber und Koch Marcin Gietka, wie lange er sich überlegt hat, ob er das Cherville überhaupt machen soll.
Also ich habe ungefähr einen Monat drüber nachgedacht. Also ich war so unschlüssig. Ja, ein bisschen Hilfe geholt von Kollegen, ob ich es machen soll oder nicht. Und die meisten haben mir dazu geraten und dementsprechend nach einem Gespräch mit dem Inhaber habe ich mich dazu entschlossen.
Eine Geschichte, die man sich natürlich auch überlegt, ist, was will man eigentlich kochen, in welchem Preisrahmen kann man das anbieten, wo man nun mal ist mit seinem Standort. Es sind ein paar Billig-Italiener hier so um die Ecke. Aber Sie hatten ja dann doch so aufgrund dessen, wo Sie gelernt haben und was Sie da gelernt haben, auch einen gewissen Anspruch. Jetzt noch so einen Billigladen wollten Sie auch nicht aufmachen.
Nee, also einen Billigladen nicht. Man will halt schon ein gewisses Niveau halt haben, also halt gute Qualität, leckeres Essen, was jedem schmeckt, machen. Das ist so ein bisschen so meine Linie. Das kostet halt manchmal ein bisschen mehr, aber man kann auch, sag ich mal, mit guten Produkten arbeiten und trotzdem preiswert sein. Aber das ist halt das Wichtigste. Das Wichtigste ist erstmal das gute Produkt und dann, dass es halt lecker schmeckt.
Kann man das als deutsche Küche oder ist es eher europäisch, was Sie machen? Im Moment, so kurz vor Weihnachten, sieht es natürlich sehr weihnachtlich mit der Gans und mit der Ente und der Keule und der Brust aus und dem Rotkohl und Grünkohl.
Ja, also wir bezeichnen es als moderne deutsche Küche. Also wir bezeichnen uns auch als jung, modern und regional. Halt viele Produkte aus der Region. Es ist schon auf jeden Fall deutsche Küche überwiegend. Es gibt immer ein paar Einflüsse natürlich aus der französischen Küche. Ein bisschen italienische Küche gibt es immer, aber an sich ist es halt wirklich sehr deutsch gehalten.
Die Karte ist aufgeteilt in eine Saisonkarte, in Klassiker und natürlich im Moment die entsprechenden weihnachtlichen Spezialitäten. Wie häufig wechselt die Karte und das Angebot?
Also die Saisonkarte wechselt so ungefähr monatlich. Also jetzt nicht, sag ich mal, immer zum 1., manchmal so zum 9. und dann geht es auch wieder bis zum 9. ungefähr so. Aber an sich die Saisonkarte immer monatlich, gibt es immer eine andere. Und die Klassiker bleiben eigentlich immer drauf.
Klassiker sind dann sowas wie Kalbsleber, Berliner Art, das unvermeidliche Schnitzel wahrscheinlich und ein Steak. In welche Küchenrichtung geht so Ihre Leidenschaft?
Ich mag sehr eigentlich die asiatische Küche, sag ich mal jetzt, weil im Vox, halt im Hyatt, da wurde ja auch viel asiatisch zum Beispiel gemacht und das war halt sehr spannend für mich, aber das muss ich natürlich hier so ein bisschen außen vor lassen, aber an sich halt, also wenn man das so sieht, die Karte geht schon in die deutsche Richtung, man kann halt echt tolle Sachen machen, einfach aus diesen alten deutschen Gerichten, die kann man einfach ein bisschen aufpeppen und dann sind die auch einfach lecker und man kann die super interpretieren auf verschiedene Art und Weisen.
Wie viele Leute stehen in der Küche?
Also an sich sind es nur 2 jetzt, die fest sind. Und manchmal steht an, sag ich mal, Wochentagen nur einer sogar da. Das klappt. Dann hilft mal einer spülen. Aber bisher klappt es so.
Was macht ihr Weihnachten? Wird es ein Menü geben oder à la carte? Oder wie? Man hat ja nicht so richtig eine Erfahrung, wie es hier funktioniert. Die meisten Restaurants oder Hotels machen ja etwas mit einem Weihnachtsmenü.
Ja, also bei uns war jetzt die Nachfrage, also wir haben unseren Stammgästen halt so nachgefragt, nicht so groß da nach einem Menü, weil die Menschen wollen halt eher hier mit ihrer ganzen Familie kommen und die wollen halt sich an eine lange Tafel setzen und praktisch wie zu Hause halt ein Essen bestellen. Und da ist es eher angebracht, dass wir, sag ich mal, immer so ein Family-Style-Essen machen mit ganzen Gänsen oder ganzen Enten. Ja, die Weihnachtsangebote gibt es natürlich auch jetzt schon, man kann auch schon mal ein paar Tage vorher kommen, man muss nicht unbedingt an den Weihnachtstagen kommen.
Soweit Marcin Gietka, sein Restaurant Cervil, das englische Wort für Kerbel, finden Sie in der Johannisthaler Chaussee 183, Ecke Glockenblumenweg, ganz in der Nähe der A100 Autobahnausfahrt Johannisthaler Chaussee. Weitere Informationen dann natürlich wie immer auf unserer Internetseite inforadio.de. Dort können Sie die Sendung auch nachhören oder nachlesen, Fotos oder Filme unserer bisherigen kulinarischen Exkursionen ansehen oder aufgegabelt als Podcast abonnieren. inforadio.de. Wer noch vor wenigen Jahren über die Weihnachtstage irgendwo essen gehen wollte, der hatte einfach schlechte Karten. Nur wenige Restaurants hatten geöffnet und oft auch nur mittags und Heiligabend war sowieso alles dicht. Und diejenigen Läden, die geöffnet hatten, das waren finstere Kaschemmen. Das hat sich geändert. Weihnachtsmenüs werden mittlerweile angeboten, wohin man auch guckt. Und auch Heiligabend zum Essen zu gehen in ein Restaurant ist nichts Außergewöhnliches mehr. Und selbst die Sterne- und Gourmetlokale der Stadt haben geöffnet und fahren zum Fest nochmal extra was auf. Ich habe mich mit Thomas Kammeyer unterhalten, besternter Küchenchef im Restaurant Hugos im Intercontinental in der Budapester Straße, und fragte ihn, ab wann er sich Gedanken übers Weihnachtsessen machen muss.
Eigentlich so mitten im Hochsommer. Meistens mache ich mir im Jahr davor schon Gedanken. Also wenn man überhaupt so in dieser Weihnachtszeit, in der Winterzeit zugange ist, dann fallen da mir auch wieder neue Gerichte ein. Meistens schreibt man die Karte dann nochmal neu und dann versucht man halt daraus schon Dinge zu ziehen für das nächste Jahr. Die Leute wollen schon Weihnachten zelebrieren, das ist richtig. Also die Leute wollen gut essen, keine Frage, das wollen sie immer, wenn sie zu uns kommen. Wollen vor allen Dingen ihre Ruhe haben, sind froh, wenn sie mit der Familie kommen und also ich glaube auch nicht, dass man die Leute irgendwie, ich sag mal, nochmal mit Hochkant und Ikebana fangen kann. Es müssen ehrliche, gute Gerichte sein, die am Ende ein Wohlgefühl erzeugen und somit dann, ich sag mal, auch das Weihnachtliche fördern oder stimulieren.
Jeder von uns, der ganz normal einkaufen geht in dieser Vorweihnachtszeit und je enger es Weihnachten wird, stellt fest, dass die Preise unheimlich anziehen. Alles wird plötzlich viel teurer. Reh ist im Moment sowieso schon sehr teuer. Das heißt, Sie planen, etwas zu kochen, von dem Sie nicht wissen, was Sie dafür bezahlen. Sehr wohl muss aber schon reingedruckt werden, was das Menü kostet.
Genau. Haben sie wunderbar erklärt. Also es zeigt, dass es für den Gastronomen wirklich nicht einfach ist. Also im Grunde genommen kann man ab Mitte Dezember steigen die Preise nochmal. Alles hat irgendeinen Grund, weshalb es nochmal teurer wird. Zeigt auch, warum wir an Weihnachten auch nochmal etwas teurer werden müssen einfach. Weil beim Fisch zum Beispiel ist es wirklich so, dass der wird mindestens die Hälfte teurer. Das heißt, wenn Sie normalerweise einen Steinbutt kaufen, der uns, ich sag mal, um die 40, 45 Euro im Kilo kostet, da sind sie da locker bei 60 Euro. Also es ist eigentlich wirtschaftlich gesehen auch ein bisschen Servicegedanke, Weihnachten für die Gäste da zu sein.
Oder man schreibt nicht vorher was auf und kauft dann individuell, oder bringt es das dann auch nicht?
Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man gar nichts aufschreibt und sich quasi nur darauf verlässt, dass die Leute gerne zu einem kommen, das reicht nicht. Wir haben Weihnachten also sehr, sehr viele Gäste, die normalerweise nicht zu uns kommen und die möchten dann alle wissen, was es für ein Menü gibt, und da tut man sich dann selber keinen Gefallen mit. Also man, selbst wenn man stichwortartig irgendwie aufschreiben würde, die Leute wollen schon gerne wissen, wenn sie das Geld ausgeben, was gibt es. Wo habe ich die Wahl, was bieten wir an, und da ist mit Gottvertrauen nichts zu gewinnen.
Was, Herr Kammeyer, gibt es in diesem Jahr, welches Menü haben Sie sich im Sommer für diesen Dezember, für diese Weihnachten ausgedacht?
Na, wir haben einmal so ein bisschen was Asiatisches gemacht, mit einem Seesaibling machen wir als Vorspeise, so quasi ein konfierter Seesaibling, so ein bisschen mit grünen Spargeln, eine leichte Geschichte. Und dann wären wir schon, sage ich mal, so ein bisschen winterlicher, so ein Hummer mit Chicorée und Mango und ein klein bisschen sogar Curryaromen. Und dann gibt es einen Steinbutt, den ebenso umschriebenen,
teuren
Steinbutt. Und den machen wir dann schon ein bisschen winterlicher mit einer Bohnenlarge und so einem kleinen, ich nenne es Salat à la Française, so ein kleiner Salat mit Kartoffelcrackern und so ein bisschen schnurpsig, sage ich mal, ein bisschen winterlich. Und dann gibt es auch mal ein einfaches Produkt, ein bisschen was vom Schwein, vom Mangalitzer Schwein, einen kleinen, krossen Bauch, so ein bisschen mit weißen Bohnen und so Brossada, also auch wieder was Winterliches, Kräftiges. Man merkt, dass das Menü sich so langsam steigert. Und zum Hauptgang machen wir einen schönen Rehrücken hier bei uns aus der Strelitzer Heide von meinem Wildhändler. Machen wir zweierlei, ein bisschen Rücken, ein bisschen Ragout. und mit einer kleinen Rotkohlcreme.
Und für Silvester wird nochmal eine Kelle draufgelegt.
Ja, Silvester muss man nochmal eine Stufe drauflegen. Also da ist es schon eher so. Also ich sag mal, die Beobachtung unsererseits ist eigentlich, dass die Leute sich zu Silvester wirklich dann auch was gönnen wollen. Da sucht man auch dann zumindest bei uns Produkte wie Kaviar. Und das schreiben wir dann aber auch gerne auf. Also ich sag mal, auch da das Menü ist, ich sag mal, im Verkauf ja auch nicht günstig, sag ich mal, auch für unsere Verhältnisse nicht, aber da wir da im Grunde genommen eine Pauschale anbieten, es gibt auch ein Gläschen Dom Pérignon und auch ein zweites Gläschen noch, da sucht man dann schon eher die Top-Produkte.
Seesaibling asiatisch, Hummer mit Mango und Curry, Steinbutt mit Bohnen, Mangalitzerschwein oder zweierlei vom Reh stehen zum Beispiel auf der weihnachtlichen Speisenkarte im Hugos im Intercontinental. Mit Thomas Kammerer, Küchenchef im Hugos, sprach ich übers Sternekochen an Weihnachten und Neujahr. Auf inforadio.de habe ich eine kleine persönliche Auswahl an Weihnachtsmenüs in Restaurants zusammengestellt, wobei selbst was Schönes kochen ja auch was Schönes ist. Und auch was Schönes und in diese Zeit gehörend ist ein Maronensüppchen. Ich bat den Gastronomen Herbert Beltle, ihm gehören in Berlin die Restaurants Altes Zollhaus, Eigner und Weingrün, um ein Maronensüppchenrezept.
Wir brauchen Maronen als die Grundbasis des Geschmacks. Die muss man natürlich dann vorher rösten, die nimmt man aus den Schalen raus, dann mit ein paar Schalotten anrösten, dann auffüllen mit Brühe, was man hat, Rinderbrühe oder Geflügelbrühe, richtig weich kochen lassen, einen anständigen Schlag Creme fraiche oder Sahne dazu, pürieren anständig und dann könnte man auch kleine Maronenstücke glasieren oder beziehungsweise so karamellisieren und die als Einlage machen. Mehr muss ja nicht sein, das soll wirklich, der Hauptding soll der Maronengeschmack sein.
Die dickt natürlich ein bisschen nach aufgrund der Stärke. Muss man dann später beim Aufwärmen nochmal Brühe dazugeben oder wie kriegt man so eine schöne Konsistenz bei der Maronensuppe hin?
Also immer leichter ist ja was, wenn was zu dick worden ist, zu verdünnen. Schwerer wird ja immer was, wenn zu dünn ist, was zu verdicken. Weil da muss man Hilfsmittel nehmen und da greift man dann ganz schnell mal auf Mehl oder Mundamehl zurück. In dem Fall alles, was zu dick geworden ist, mit dem Produkt, was man vorher reingemacht hat, also Brühe, das einfach einen Löffel dazu machen, dann wird es wieder dünner.
Darf ich für die Suppe, fürs Maronensüppchen, die vakuumierten nehmen oder ist es unbedingt Muss, dass ich die frischen Kastanien und in den Ofen und einritzen und all den Zinnober mitmache?
Also sicher ist die Geschichte der Zubereitung natürlich schöner und traditioneller mit den Dingen, aber ich würde behaupten wollen, dass wenn man zwei Suppen kocht, die einen mit den vakuumierten, die anderen mit den frischen und stellt die dann jemand hin, in der sogenannten Blindprobe, würde derjenige oder diejenige das nicht erkennen, welche Suppe, wenn das richtig gemacht worden ist, aus welcher Suppe also ob die frischen oder die vakuumierten drin sind.
Süß geht ja auch als Dessert. Ist das Ihres oder ist es Ihres eher nicht?
Also süß ist natürlich ein ganz großer Hammer, aber mir fällt ja so ad hoc ein Maronenmus und natürlich auch, man könnte die Maronen in jede Form von Knödeln reinmachen, also wenn man so einen Quarkknödel macht, dass man sagt, diese kleinen Maronen auch wieder natürlich karamellisieren ein bisschen, dass die nicht zu fad werden, dieser Zucker gibt ihnen natürlich dann schon einen gewissen Pep. Somit sind natürlich die Maronen, wie gesagt, die Suppe ist ideal, jede Beilage Marone und als Dessert, entweder als Zugabe oder als Maronenmus.
Lecker und schnell gemacht, wenn man die vorgekochten Maronen nimmt und dagegen spricht ja nichts. Ein Maronensüppchen von Herbert Beltle. Und noch einen Tipp muss ich unbedingt loswerden, so ganz unter uns. Auch wenn der alte Herr Siebeck vor einer ganzen Weile schon sich fürchterlich über Bratwürste mokierte und darüber, dass Menschen, die sich für Bratwürste interessierten, kaum in Gourmetküchen verirren würden. Eine gute Bratwurst, ob grob oder fein, ist eine ziemlich feine Sache. Es gibt natürlich auch ziemlich fiese Bratwürste, aber auch viele tolle. Zum Beispiel folgende. Einmal im Jahr und auch nur für wenige Tage und immer kurz vor Weihnachten produziert der Fleischermeister Jörg Staroske in der Kurfürstenstraße 116 seine Weihnachtsbratwurst. Schlesische Weißwurst heißt sie, ist aber keine klassische Weißwurst, sondern zum Braten gedacht und das Rezept ein leckeres Geheimnis der Fleischerfamilie. Für mich gehört die schlesische Weißwurst zu Weihnachten wie Lametta oder Christbaumkugel. Weil aber viele Kunden ein Jahr lang darauf warten, dass es bei Staroske wieder diese Weihnachtsbratwurst gibt, ist die Nachfrage entsprechend groß und eine Vorbestellung ratsam. Das Kilo kostet übrigens 14,50. Rainer Veit sagt Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut und kochen Sie gut. Vor allem zu Weihnachten, für sich und für andere. Aufgegabelt wird wieder nächste Woche.